Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Mit der heutigen Extra-Episode möchte ich beginnen, in mehr oder weniger loser Folge meine Lieblingsfernsehserie Haven zu besprechen. Haven ist eine Mystery-Serie, die von 2010 bis 2015 lief. Es gab 6 Staffeln zu je 13 Folgen. Die letzte Staffel könnte man auch als 5b bezeichnen, denn sie lief nach nur kurzer Pause direkt nach Staffel 5. In Haven geht es um sogenannte Troubles, Fähigkeiten, die manche Bewohner der gleichnamigen Stadt haben, allerdings Fähigkeiten, die man freiwillig nicht können möchte. Troubles kommen nämlich mit einem Preis. Manchmal muss der die Fähigkeit besitzt, den Preis zahlen, sehr oft aber Unbeteiligte. In der Serie fällt mal ein Satz, der dies perfekt charakterisiert: That's why we call them Troubles, not Powers. Eine Episode der Fernsehserie ist oft so aufgebaut, dass es den Trouble der Woche gibt, den die Hauptdarsteller lösen müssen, und oft auch mehr oder weniger Informationen über eine große Geschichte, die sich über die gesamte Staffel oder auch länger ziehen kann. Haven ist eine der wenigen Serien, bei der mich auch die große Geschichte sehr interessiert. Eigentlich ziehe ich Serien vor, bei denen ich Episoden in willkürlicher Reihenfolge schauen kann. Die Hauptperson ist Audrey Parker, eine FBI-Agentin, die, wie man recht früh erfährt, eine unerklärliche Affinität zu den Troubles hat. Sie hat die Fähigkeit, die Verursacher so zu beruhigen, dass die außer Kontrolle geratenen Troubles eingedämmt werden. Sie kann damit also eine temporäre Lösung erreichen, oft auch eine permanente. Ein weiterer Hauptcharakter ist Nathan Warnos, ein Mitarbeiter des Polizeidepartments, der später selbst Chief wird. Er ist auch der Love Interest von Audrey Parker, aber diese Liebesbeziehung spielt auch eine große Rolle in der dauerhaften Bekämpfung der Troubles. Und dann gibt es als Dritten im Bunde noch Duke Crocker, ein etwas zwielichtiger Schmuggler, der auf seinem Hausboot lebt, aber in meinen Augen so eine Art Gentleman-Gangster ist. Die drei arbeiten im Laufe der Serie immer mehr zusammen, um die Troubles, die beginnen um sich zu greifen, einzudämmen. Meines Erachtens gewinnt die Serie noch an Faszination, wenn man sie mehrfach schaut und dann schon weiß, wo die ganze Geschichte hingeht. Es gibt einige sehr gut platzierte Anspielungen auf spätere Ereignisse. Mir sind diese beim ersten Anschauen allerdings völlig entgangen. Aktuell schaue ich die Serie wieder mit dem Fokus auf 3 Themenkomplexe und so möchte ich die Folgen auch besprechen. Andere Handlungsstränge werde ich kurz zusammenfassen bzw. einzelne Szenen auch hervorheben, wenn ich sie für relevant erachte. Frage 1 ist: Trouble der Woche. Wie manifestiert sich der Trouble? Wie wird er ausgelöst? Wer ist der Verursacher? Und wie kann Audrey Parker den Trouble eindämmen? Frage 2 ist: Wie wird die große Geschichte vorangetrieben? Welche Informationen erhalten wir darüber? Frage 3 beschäftigt sich mit der Veränderung oder der Konkretisierung der Beziehungen des erweiterten Hauptcasts untereinander, besonders im Hinblick auf die Troubles. Starten wir natürlich mit der allerersten Folge der Serie, Staffel 1, Folge 1. Audrey Parker erhält Besuch von Agent Howard, ihrem Vorgesetzten. Er hat einen neuen Auftrag für sie, einen Routineauftrag. Sie soll nach Haven, Maine fahren und einen entflohenen Häftling einfangen und wieder zurückbringen. Während der gesamten Szene spielt er auffällig unauffällig mit einem Taschenbuch, das Audrey Parker gerade liest, und steckt es, als er weggeht, auch ein. Ich habe beim ersten Sehen dieser Szene jetzt keine große Bedeutung beigemessen, allerdings wird das Buch in einer der späteren Staffeln noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Bei solchen Anspielungen frage ich mich immer, sind die bewusst eingebaut und wissen die Autoren jetzt schon, wann sie wieder verwendet werden und wozu? Oder ist das einfach gängige Praxis von guten Serienautoren, dass sie mehr oder weniger alltägliche Begebenheiten, hier einfach ein Taschenbuch, das aufgenommen wird und der Vorgesetzte schaut es sich einfach mal an, dass also solche Begebenheiten eingebaut werden, die man später aufnehmen kann oder auch nicht. Denn wenn das Buch nie wieder erwähnt würde, dann hätte ich es nicht als loses Ende bezeichnet. Ich hatte es nach der Hälfte der Folge auch schon wieder vergessen. Audrey macht sich also auf nach Haven und als sie mit ihrem Wagen kurz vor der Stadt ist, geschieht etwas Ungewöhnliches. Vor ihr reißt die Betondecke der Fahrbahn auf. Sie kann gerade noch das Lenkrad zur Seite reißen und ausweichen, fährt durch die Leitplanke und hängt nun mit der Hälfte des Autos über einer Klippe. Sie kann sich nicht viel bewegen, denn dann droht das Auto abzustürzen. Aber glücklicherweise kommt Nathan vorbei, ein Polizist des Haven PD und kann sie aus dem Wagen herausreißen, der dann natürlich in die Tiefe stürzt. Als beide so an der Klippe stehen und hinunterschauen, sieht er die Waffe Audrey Parkers, springt zur Seite, zieht seine. Audrey ist ja gut trainiert im FBI, hat sehr gute Reflexe, zieht auch ihre Waffe und beide stehen mit gezogener Pistole sich gegenüber. Das Ganze erinnert ein bisschen an eine Western-Szene, High Noon, ein Showdown zweier Revolverhelden. Das Missverständnis kann allerdings schnell aufgeklärt werden, beide zücken ihre Dienstmarken. Nathan hat auch schon eine Erklärung parat, warum die Betondecke aufgerissen ist. Die Straße wäre nämlich auf Sandboden gebaut und der bewegt sich halt ab und an mal. Ist das eine wahre Erklärung oder möchte Nathan hier ablenken? Denn wenn Audrey Parker der Meinung ist, in Haven passieren ungewöhnliche Dinge, wird sie vielleicht Verstärkung rufen und dann ist mehr als nur eine FBI-Agentin in Haven und vielleicht möchte Nathan das nicht. Er will sie auf jeden Fall mitnehmen und als Audrey Parker gerade die Wagentür zuschlagen will, hat Nathan seine Finger dazwischen, sie werden eingeklemmt, aber es passiert nichts. Er schreit nicht auf, zeigt keinerlei Reaktion, sagt nur lapidar, habe ich nicht gefühlt und Audrey tut das Ganze als Macho-Gehabe ab. Wir werden allerdings in Kürze sehen, dass es eine tiefere Bewandtnis damit hat. Die beiden fahren nun zum Strand, denn dort wurde die Leiche des entflohenen Häftlings gefunden. Audrey Parkers Auftrag ist also dann quasi jetzt schon beendet. Der Chief ist auch da, er möchte das Ganze als Unfall abtun, jemand sei halt einfach von der Klippe gestürzt. Audrey ist aber nicht überzeugt, denn die Leiche liegt viel zu weit von der Klippe entfernt, man hätte sie schon mit einer Kanone da hinausschießen müssen. Sie findet dann noch ein Stück Papier, was sich allerdings später als falsche Fährte herausstellt und diesen Handlungsstrang werde ich nicht weiter verfolgen. Nathan und Audrey gehen auf die Klippe, schauen sich um, sie finden Fußspuren zweier Personen und frisch abgeknickte Baumzweige, was aussieht, als wäre hier ein verheerender Sturm gewesen. Nathan weiß allerdings, in den letzten Tagen gab es überhaupt keinen Wind in Haven. Dann finden sie eine Pistole und dessen Eigentümer ist wieder eine falsche Fährte und einen Hut. Und Nathan kennt jemanden, der einen solchen Hut trägt und den möchten sie als nächstes nun befragen. Den Rest der Episode möchte ich nun bezüglich meiner drei Fragen besprechen. Frage 1, Trouble. Der Trouble in dieser Folge ist Manipulation von Wetter. Als sie Konrad, der Mann, der solche Hüte trägt, befragen, wird dieser nämlich wütend. Plötzlich zieht sehr schnell Nebel auf, Sichtweiten von 0 Meter, es gibt einige Unfälle und auch Nathan wird verletzt. Da erzählt der Audrey dann, dass er keine Schmerzen spüren kann, deswegen auch seine fehlende Reaktion beim Zuschlagen der Tür. Und er hat auch hier gleich wieder eine Erklärung parat, einen medizinischen Fachbegriff. Und man kann sich dann wieder fragen, möchte er Audrey Parker nur beruhigen? Das zweite Wetterphänomen, das passiert, ist, als Audrey Parker mal wieder Konrad befragt. Sein Alibi ist nämlich durchgefallen. Diesmal ist auch seine Chefin Marianne dabei. Die beiden kennen sich seit frühesten Kindheitstagen. Audrey wird plötzlich wie durch eine Art telekinetische Kraft gegen ihren Wagen geschleudert. Es wird wohl ein starker Windstoß gewesen sein. Und wir erinnern uns, die Leiche des Häftlings lag ja zu weit von der Klippe weg. Ist also möglicherweise einer der beiden der Täter. Nach einigem Hin und Her und Polizeiarbeit und falschen Fährten findet Audrey Parker heraus, dass Marianne die eigentliche Verursacherin dieser Wetterphänomene ist. Als Marianne dann auch noch herausfindet, dass ihr Freund ihr Konto leergeräumt hat, verliert sie vollends die Kontrolle über ihre Fähigkeit und es zieht ein gewaltiger Sturm über Haven auf. Marianne fährt zu ihrem Haus, kann ihren Freund stellen, der gerade dabei ist, mit ein paar Koffern abzuhauen. Das Wetter eskaliert immer weiter, es gibt Waldbrände, Bäume stürzen um. Audrey Parker kann gerade noch rechtzeitig kommen und irgendwie weiß sie intuitiv, was sie sagen muss, um Marianne zu beruhigen. Der Hauptsatz hier ist Let it go. Damit hat Audrey also hier eine temporäre Lösung erreicht und zumindest dieser Sturm ist im Moment unter Kontrolle, beziehungsweise er verschwindet so schnell, wie er gekommen ist. Eine permanente Lösung wird dadurch erreicht, dass Marianne und Konrad ein Paar werden. Konrad hat sie schon immer geliebt. Und Marianne fühlt sich in Konrads Gegenwart seit jeher wohl und sicher. Es gibt noch ein weiteres Wetterereignis, allerdings aus der Vergangenheit, was hier eine große Rolle spielt. Vor 54 Jahren nämlich, die Serie spielt in etwa in der Produktionsgegenwart, vor 54 Jahren also ist eine Familie nach Haven gezogen. die einzigen Überlebenden einer Reihe an verheerenden Stürmen in deren Heimatstadt. Und Marion, die ja hier jetzt das Wetter manipulieren kann, ist eine direkte Nachfahrin. Wenn man aufpasst, und ich habe das beim ersten Schauen der Serie nicht getan, dann könnte man hier natürlich sofort auf den Gedanken kommen, wird diese Fähigkeit vielleicht an die Nachkommen weitergegeben? Vielleicht vererbt? Gibt es da möglicherweise Vererbungsregeln, ähnlich wie die Regeln Mendels in der Genetik? Kommen wir zu Frage 2, die große Geschichte der Staffel. Hier treten nun zwei weitere Personen auf, die eine tragende Rolle spielen werden. Vince und Dave, die Herausgeber der lokalen Zeitung. Sie bringen Audrey Parker ein Bild aus ihrem Zeitungsarchiv mit. Das Bild ist 27 Jahre alt. Man sieht eine Frau, die genauso aussieht wie Audrey Parker. Sie steht auf einem Steinpier zusammen mit einigen anderen Personen. Und es geht darum, wer hat Colorado Kid getötet? Und das ist die Frage, die sich durch die erste Staffel ziehen wird. Wer ist diese Frau? Was hat sie mit Audrey Parker zu tun? Wer ist dieser ominöse Colorado Kid? Und warum spielt das alles zusammen? Als Vince dann noch fragt, ob Audrey diese Frau vielleicht kennt, antwortet diese, nein, sie habe keine Verwandten, generell keine, denn sie sei weise. Daraufhin schauen sich Vince und Dave bedeutungsschwer an. Wieder eine Szene, die ich nicht bemerkt habe, aber die eine wichtige Rolle spielen wird. Und darauf gehe ich jetzt in Frage 3 ein. Nathan kennt dieses Foto auch, denn der Chief war damals als rangniederer Polizist an der Untersuchung beteiligt. Der Fall konnte allerdings nie geklärt werden. Frage 3. In der Folge hier werden einige Personen eingeführt. Wir wissen allerdings noch nicht allzu viel über ihr Verhältnis untereinander und zu den Troubles. Was wir allerdings erfahren, ist einiges über Agent Howard. Audrey Parker ruft ihn nämlich an und möchte Urlaub haben, den sie in Haven verbringen will. Sie will herausfinden, wer die Frau ist und wie sie mit ihr verwandt ist, wenn überhaupt. Howard ist da auch sofort einverstanden. Wir sehen aber, er beobachtet Audrey Parker aus der Ferne, wie diese auf dem Pier herumspaziert, das Pier auf dem Zeitungsbild. Da stellt sich dann sofort die Frage, hat ein FBI-Agent nichts Wichtigeres zu tun, als seine Untergebene zu beobachten, wie diese um Urlaub bittet? Noch mysteriöser wird es kurz danach. Agent Howard ruft nämlich selber jemand an und sagt zwei sehr bedeutungsschwere Sätze. Sie bleibt da, vielleicht kann sie euch mit den Troubles helfen. Daraus kann man nun eine Menge schließen. Zum einen fällt hier das erste Mal der Begriff Trouble, hier sogar in der Mehrzahl Troubles. Irgendjemand scheint also zu erwarten, dass es in Zukunft noch weitere Troubles geben wird. Da Audrey Parker Marion geholfen hat mit diesem Wetterphänomen, können wir auch schließen, dass die Wetterphänomene sehr wahrscheinlich auch ein Trouble waren. Unklar bleibt hier jetzt, fangen die Troubles gerade an? Ist Marions Wetterphänomen-Trouble vielleicht der erste, sozusagen der Vorbote, und irgendjemand weiß, jetzt kommen weitere? Die Aussage bedeutet auch, jemand erwartet, dass Hilfe kommen wird. Da stellt sich natürlich die Frage, woher weiß er das? Woher glaubt Agent Howard zu wissen, dass dies Audrey Parker ist? Wie hat er sie gefunden? Hat er vorher irgendwelche anderen Personen getestet und verworfen und gesagt, nein, die können es alles nicht sein? Weiter wird hier als Geheimnis aufgebaut, wen ruft Agent Howard an? Wir erinnern uns ja an den bedeutungsschweren Blick von Vince und Dave, den ich mittlerweile so deute, dass beide sich stumm zu verstehen geben, ja, das könnte sie sein, sie haben wir vielleicht erwartet. Möglicherweise hat Agent Howard ja mit Vince und Dave telefoniert. Agent Howard steigt in seinen Wagen und jetzt bricht hinter ihm der Boden auf. Ist dies wieder eine reine Sandbewegung? Gibt es irgendwo jemanden, der einen Trouble nicht unter Kontrolle hat und jetzt bricht irgendwo in Haven der Boden auf? Ist das vielleicht einer der Troubles, der erwartet wird? Ist vielleicht Agent Howard derjenige, der diesen Trouble hat und nicht unter Kontrolle hat? Denn er wird ja wohl nicht seine eigene Agentin, die er nach Haven schickt, töten wollen. Vielleicht ist Agent Howard aber auch ein Doppelagent und möchte eigentlich verhindern, dass Audrey Parker in Haven Hilfe leisten kann. Fragen über Fragen. Und damit endet die Folge. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Ich finde es eine sehr spannende und sehr gelungene erste Folge für eine Serie. Man erhält auf der einen Seite Polizeiarbeit, auf der anderen Seite werden aber viele mysteriöse Geheimnisse aufgebaut. Wer ist die Frau auf dem Bild? Wer ist Colorado Kid? Was hat das alles miteinander zu tun? Wer erwartet Troubles? Und für wen arbeitet eigentlich Agent Howard, um nur einige zu nennen? Ich war nach der ersten Folge auf jeden Fall so begeistert, dass ich unbedingt die weiteren sehen wollte. Das ist ja eigentlich das Beste, was ein Staffelauftakt erreichen kann. Die nächste Folge, die ich besprechen möchte, ist Staffel 1, Folge 2. Diese Episode lässt sich sehr gut auf meine drei Fragen projizieren. Frage 1, der Trouble der Woche. Audrey macht ja gerade Urlaub in Haven, ist zwar immer noch FBI-Agentin, hat aber keine Jurisdiktion. Dennoch hilft sie Nathan bei den nächsten mysteriösen Ereignissen. Der Trouble, um den es jetzt geht, manifestiert sich nämlich äußerst unterschiedlich. Man kann kein Muster erkennen. Das Einzige, was auffällig ist, bevor irgendetwas passiert, erscheint zuerst mal ein Schmetterling. Die Manifestationen, die hier eine Rolle spielen, sind beispielsweise Audrey im Hotelzimmer. Sie hat gerade geduscht, ist in ein Handtuch eingewickelt, sie sieht einen Schmetterling und plötzlich beginnt sich das Handtuch zuzuziehen und sie wird wie in einem Kokon verschnürt. Sie kann sich gerade noch befreien. Eine weitere Manifestation geschieht, als Nathan und Audrey in einer Schule ermitteln. Plötzlich gehen die Türen nicht mehr auf, Wasser fließt den Boden entlang und man sieht ein zuckendes Starkstromkabel. Sie können gerade noch den Feuermelder betätigen, der rettet sie. Und das Hauptereignis ist, als Nathan und Audrey in einem Wagen fahren. Sie sehen auch wieder einen Schmetterling. Nathan verliert die Kontrolle über den Wagen und der Wagen macht sich selbstständig. Der Verursacher dieses Troubles ist ein Junge namens Bobby. Er hat vor kurzem seine Eltern bei einem Autounfall verloren. Er war auch im Wagen, hat überlebt und hat deshalb starke Schuldgefühle. Immer wenn er einschläft, bekommt er Albträume und diese Albträume manifestieren sich in den Troubles. Diese Unvorhersehbarkeit des Troubles kommt daher, dass wenn Bobby etwas kurz vorm Einschlafen sieht, er dieses unbewusst in seinen Albtraum einbaut. Zum Beispiel hat er ein kleines Planetenmodell und die Episode beginnt mit einer Szene, in der eine 3 Tonnen schwere Eisenkugel einen Berg hinunterrollt. Und diese sieht genauso aus wie sein Planetenmodell. Die Informationen reichen Audrey schon, um eine temporäre Lösung zu finden. Als Nathan und sie im Wagen fahren, täuscht sie nämlich vor, sie sei Bobbys Mutter. Sie beruhigt den Jungen und sagt ihm, dieses Mal könne er sie retten. Sie durchleben also gerade den Autounfall live mit. Bobby lässt sich auch beruhigen, sein Albtraum endet und Nathan und Audrey sind fürs Erste gerettet. Das ist natürlich keine permanente Lösung, denn Bobbys Eltern sind ja nach wie vor tot und er hat nach wie vor Schuldgefühle. Eine semi-permanente Lösung wird dadurch erreicht, dass der Junge für die nächste Zeit Psychopharmaka nehmen soll, die besonders gut in Kindern wirken und verhindern sollen, dass man Albträume bekommt. Allerdings nur für die nächsten Jahre, denn irgendwann wird er erwachsen und dann wirken die Medikamente nicht mehr. Dieses nur für einige Jahre wird am Ende der Folge nochmal relevant. Ich versuche bei Troubles immer den Ansatz einer Erklärung zu finden, wie sie denn funktionieren könnten. Diesen Trouble hier fand ich jetzt sehr konfus, denn diese unterschiedlichen Manifestationen machen es sehr schwer, das auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Man könnte sich hier jetzt eine ebenso hanebüchene Erklärung ausdenken. Beispielsweise könnte Bobby ja so eine Art Fernsicht-Telekinese beherrschen. Mit Telekinese kann man ja, wie in vielen Science-Fiction-Romanen verwendet wird, Objekte mit der Kraft seines Geistes, ich stelle mir da immer einen Geistesmuskel vor, bewegen, einfach indem man sie sieht. Und wenn Bobby jetzt zusätzlich auch noch die Fähigkeit hat, dass er mit nicht-biologischen Augen im Traum sehen kann, könnte er vielleicht auch Objekte bewegen, die weit von ihm entfernt sind. Damit Audrey in einem Handtuch einschnüren oder das Lenkrad eines Autos übernehmen. Allerdings ist diese Erklärung auch ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ich mochte den Trouble aus der ersten Folge lieber, denn diese Wetterphänomene, auch wenn sie Hagel, Schnee und Sturm sind, lassen sich ja im Wesentlichen alle durch Temperatur, Druck oder Dichteschwankungen erklären, sodass man hier zumindest einen gemeinsamen Nenner hat. Dieser Trouble hier hat mir zu sehr nach Magie ausgesehen. Magie, bei der man sich ja auch mehr oder weniger nur das Ziel vorstellen muss, findet sich ja selbst einen Weg, wie sie zu dem Ziel kommt. Über Frage 2, wer ist die Frau auf dem Bild, wer hat Colorado Kid getötet, erfahren wir hier jetzt nichts weiter. Audrey spricht zwar mit dem Chief, er war ja damals ermittelnder Polizist, aber sie erhält keine neuen Informationen, darf aber einen Blick in die Beweismittelkiste werfen, allerdings ist diese Kiste leer. Sie erhält dann aber überraschend ein Angebot des Chiefs. Sie soll für ihn beim Haven PD arbeiten und im Gegenzug würde er ihr helfen, die ein oder andere Frage bezüglich des Bildes zu beantworten. Zum Beispiel, wer war der Fotograf oder wie heißen die anderen Personen, die auf dem Bild noch zu sehen sind. Denn, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, Haven könnte in Zeiten wie diesen eine Person mit Audreys Fähigkeiten gebrauchen. Zeiten wie diese, das bezieht sich wohl auf die Troubles. Interessant zu erfahren, dass der Chief von den Troubles weiß. Und die Fähigkeit, die Audrey seiner Ansicht nach hat, ist, dass sie nicht immer nur nach rationalen Erklärungen sucht, sondern auch offen ist für das Übernatürliche und ihr Ziel es ist, den Trouble zu beenden. Kommen wir zu Frage 3, die Beziehungen der Personen untereinander oder zu den Troubles. Hier erfahren wir jetzt sehr wichtige Informationen. Nathan kennt nämlich den Ausdruck Troubles auch. In der letzten Szene der Episode sitzt er mit Audrey gedankenverloren vorm Wasser. Er erzählt ihr eine Geschichte aus seiner Jugend. Im Jahre 1983, er war gerade 7 Jahre alt, hatte er nämlich einmal einen Unfall, hat stark geblutet, hat aber nichts gespürt, er war schmerzunempfindlich. Das ist jetzt insofern nichts Neues für uns, das wissen wir ja aus der ersten Folge schon. Die neue Information kommt aber jetzt, denn ein paar Jahre danach ging diese Schmerzunempfindlichkeit weg und er hat ein völlig normales Leben geführt. Die Troubles waren also schon mal in Haven, zumindest der Trouble von Nathan. Dann verschwanden sie und jetzt kommen sie wieder. Und Nathan hat Angst, dass sie diesmal nicht wieder weggehen. Das Jahr 1983 ist uns ja bereits in der ersten Folge schon mal begegnet, denn auch das Foto über Colorado Kid stammt auch aus diesem Jahr. Mehr Informationen haben sie noch nicht, aber sie vermuten da eine Verbindung. Und Audrey hat sich quasi schon entschieden, in Haven zu bleiben, das FBI zu verlassen und das Angebot des Chiefs anzunehmen. Und damit endet die Folge bereits. Mein Fazit. Die Informationen über die Troubles waren interessant. Sie waren schon mal da, gingen weg, kommen wieder. Wir können auch schließen, dass, da Bobby ja starke Schuldgefühle hat und Marian aus der ersten Folge Wut oder Unsicherheit, das kam nicht ganz klar raus, dass die Troubles möglicherweise durch starke Emotionen ausgelöst werden. Den Trouble per se fand ich jetzt, wie schon gesagt, sehr konfus und eigentlich unerklärbar. In der Folge tritt auch ein neuer Charakter auf. Ein Mann namens Driscoll, in meinen Augen ein Psychopath. Ich überspringe konsequent alle Szenen, wo dieser Charakter mitspielt, deswegen habe ich ihn auch im Laufe der Besprechung hier jetzt nicht erwähnt. Insgesamt ist es für mich eine durchschnittliche Folge, die in Geschichte und Spannung aber bei weitem nicht an die sehr gute Pilotfolge heranreicht. Als nächstes möchte ich Staffel 1 Folge 3 besprechen. Der Trouble der Woche diesmal wirkt auf unterschiedliche Personen unterschiedlich. Es gibt beispielsweise drei Personen, die aktuell in der psychiatrischen Klinik in Haven sind. Und wenn diese mit dem Trouble in Berührung kommen, sind sie für eine kurze Zeit geheilt. Andere Personen außerhalb der Klinik reagieren auf den Trouble aber mit stark aggressivem Verhalten. Auch Nathan wird einmal Opfer des Troubles, aber das wird im Fortlauf der Serie noch öfters passieren, dass er durch einen Trouble unter die Kontrolle einer anderen Person kommt. Verantwortlich für den Trouble ist ein Mann namens Ray. Er hat, wie in der zweiten Folge auch, Schuldgefühle, denn er hat einen Autounfall verursacht. Seine Frau saß mit im Wagen und diese war danach mehrere Minuten ohne Sauerstoff unter Wasser. Sie hat wohl Hirnschädigungen davongetragen und danach ein obsessives Verhalten entwickelt. Sie möchte unbedingt komponieren und wenn sie merkt, dass die Musik ihr entgleitet, wird sie hochgradig aggressiv. Ausgelöst wird der Trouble allerdings nicht alleine durch das Schuldgefühl. Das war ja auch in der zweiten Folge nicht der Fall. Dort hatte Bobby ja in einem Albtraum erst den Trouble wirklich aktiviert. Und bei Ray hier ist es so, wenn Ray ein Musikinstrument spielt, dann, ich vermute mal, bewirken die Schallwellen bei umgebenden Personen, zumindest bei manchen Personen, die das hören, eine Verhaltensänderung. Und als Ray mal seine Frau in der psychiatrischen Klinik besucht und Musik macht, wird seine Frau und zwei andere Personen geheilt. Sie entkommen dann und der behandelnde Arzt der Klinik entwickelt stark aggressives Verhalten und zerstört sein ganzes Büro. Die permanente Lösung, die hier gefunden wird, ist recht interessant, denn Ray geht zusammen mit diesen drei temporär geheilten Personen auf ein Boot und möchte eine Weltreise machen. Und weit draußen auf See kann er natürlich alle möglichen Musikinstrumente, die er mitnimmt, spielen und die Personen bleiben dauerhaft geheilt. Das fand ich eine sehr interessante Idee. Er hätte dies auch etwas weniger kompliziert machen können, indem er beispielsweise sich einen schalldichten Raum zu Hause einrichtet, dort dann seine Musikinstrumente spielt. Denn wie wir in der Episode gesehen haben, hält die heilende Wirkung auch über das Ende der Musik noch für eine gewisse Zeit an. Und das wäre interessant, da mal eine Reihe an wissenschaftlichen Versuchen anzustellen, ob man diese Dauer verlängern kann. Liegt es an der Art des Musikinstruments, die er spielt? Vielleicht die Art der Musik, die Lautstärke der Musik oder wie nah die später geheilten Personen an dem Instrument oder an Ray sind? Interessant fand ich hier das Konzept, dass der Trapper nicht alle Personen auf die gleiche Art und Weise beeinflusst. Es muss also eine Interaktion geben zwischen Trapper, vielleicht die Schallwellen, vielleicht aber auch etwas Übernatürliches und den einzelnen Personen. Bei Schallwellen muss man da sofort natürlich an Resonanz denken. Wie diese dann allerdings zu drei verschiedenen Verhalten führen kann, beziehungsweise wie der Trapper generell funktioniert, da habe ich gar keine Idee. Das wird hier in der Folge jetzt nicht weiter thematisiert, ist aber sehr interessant darüber nachzudenken. Wie der Trapper jetzt bei Lilly funktionieren soll, ist mir nicht klar, denn wenn Lilly wirklich mehrere Minuten ohne Sauerstoffversorgung war, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass sie wirklich organische Hirnschäden hat. Und wie ein Trappel bzw. Schallwellen da dazu führen, dass die im Moment dann keine Auswirkung mehr haben, das wird hier nicht weiter thematisiert. Das klingt auch schon wieder ein bisschen nach Magie. Über die große Geschichte erfahren wir hier leider nur sehr wenig. Einer der drei Geheilten war vor vielen Jahren einmal Blumenbote und hat der Frau auf dem Foto, die also Audrey Parkler ähnlich sieht, einmal einen Strauß Blumen gebracht. Gänseblümchen, Löwenmaul und Lilien. Ich habe mir das mal notiert, weil ich im Moment nicht weiß, ob das später noch eine Rolle spielen wird. Allerdings kann er sich, als das Boot gerade noch in Hörweite ist, doch an den Namen der Frau erinnern. Sie hieß nämlich Lucy. Und das ist auch die einzige Information, die wir in dieser Folge über die große Geschichte bekommen. Über Colorado Kid erfahren wir nichts weiter. Auch zu Frage 3, die Beziehungen der Personen in Haven zueinander und zu den Troubles, wird nur ganz kurz thematisiert. Hier tritt wieder Duke auf und es ist der erste Fall, bei dem er mit Audrey und Nathan zusammenarbeitet. Dass Nathan und Duke sich nicht mögen, ist uns aber schon aus Folge 1 bekannt. Wir erfahren hier nur, dass Duke auch von den Troubles weiß. Und nach dieser kurzen Besprechung kommen wir auch zu meinem ebenso kurzen Fazit. Die Trouble-Ausprägung hier, dass unterschiedliche Personen unterschiedlich reagieren, fand ich interessant. Wir erhalten nur sehr wenig Informationen über die große Geschichte. Das war ein bisschen enttäuschend. Und wenn man sich nur für die große Geschichte interessiert, dann reicht es hier, wie auch in der letzten Folge, sich die letzten paar Minuten anzuschauen. Kommen wir zu Staffel 1, Folge 4. Nach einem kleinen Geplänkel mit Duke streift Audrey über den wöchentlichen Markt in Haven. Plötzlich verrottet dort das Essen. Von einer Sekunde auf die andere. Eine toxikologische Untersuchung später ergibt, dass alle diese Gemüsesorten mit Salzsäure versetzt wurden. Wir haben hier also einen Trappel, der irgendwie örtlich konzentrierte Salzsäure erzeugen kann. Allerdings sind nicht alle Marktstände betroffen und wie Nathan und sie später ermitteln, auch nicht alle Produktionsflächen der entsprechenden Bauern. Es ist also ein Trappel, der sehr selektiv ist. Dann kommen plötzlich auch Menschen zu Schaden. Bei diesen kann man eine Gemeinsamkeit feststellen. Sie haben nämlich alle ein bestimmtes Eis gegessen. Nathan kennt den Hersteller, doch auch diese Spur weist sich als unergiebig aus, denn auch der Eishersteller ist von dem Trouble betroffen. Seine Milchkühe, die er sich im Hinterhof hält, sind nämlich alle tot. Nach guter alter Polizeiarbeit finden sie dann aber heraus, dass es doch eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Vorfällen gibt. Bis auf den Eisverkäufer sind nämlich alle anderen betroffenen Bauern Lieferanten eines Restaurants, das demnächst neu oder sagen wir besser wieder neu eröffnet wird. Sie vermuten, dass irgendjemand dem Koch des Restaurants schaden will. Als sie gerade aus der ersten Vernehmung aus dem Restaurant heraustreten, fallen plötzlich tote Vögel vom Himmel und Audrey macht eine launige Bemerkung in Richtung Alfred Hitchcocks Vögel »It doesn't end well«. Am Tag der Eröffnung nun verrottet das Essen ebenfalls. War auch nicht anders zu erwarten, wenn jemand dem Koch schaden will, dann wäre das natürlich der beste Ort. Allerdings, völlig unerwartet, stirbt plötzlich besagter Koch. Durch eine Autopsie wird sich später herausstellen, allerdings nicht an einem Trappel. Er hat also nicht eine besonders hohe Konzentration an Salzsäure im Magen, der ja eh sauer ist, aber wenn da jetzt plötzlich ein Liter Salzsäure extra wäre, dann würde das wahrscheinlich zum Tod führen. sondern er ist an einem anaphylaktischen Schock gestorben. Er ist nämlich allergisch gegen Sesamöl und irgendjemand muss das gewusst haben. Wir haben hier also wieder zwei Fälle, genau wie in der Pilotfolge. Wir haben einen Trappelfall, wer ist verantwortlich für das verrottete Essen und wer hat Joff umgebracht, so heißt der Koch. Nach weiterer Polizeiarbeit können sie die Täterin stellen. Es ist nämlich Katharina, die Sous-Chefin. Sie war der Meinung, wo Joff hingeht, geht sie auch hin. Er würde sie überall hin mitnehmen. Aber Joff hat ein neues Jobangebot angenommen, diesmal ohne sie. Das hat sie wütend gemacht und weil sie von der Allergie wusste, hat sie ihm Sesamöl aufs Essen gestreut. Allerdings beteuert sie, dass sie nie vorgehabt hat, ihn zu töten. Er sollte nur krank werden. Dieses Geständnis erhalten Audrey und Nathan allerdings nicht über Polizeiarbeit, sondern über Erpressung und Nötigung. Zusammen mit Bill, das ist der Trouble-Verursacher, auf den gehe ich gleich ein, machen sie Katharina, als sie vermuten, dass sie die Täterin ist, nämlich Todesangst. Nathan erzählt etwas von, du hast doch von den Troubles gehört. Sind es wirklich nur Legenden, um Kindern am Lagerfeuer Angst einzujagen? Wer weiß. Audrey setzt eine drauf und sagt, Bill kann Essen verrotten lassen, du isst hier gerade ein Sandwich, die zweite Hälfte ist noch da. Wir wissen nicht, was passiert, wenn Bill die Hälfte isst. Meines Erachtens ist dieses Vorgehen ein Grund, beide sofort aus dem Polizeidienst zu entfernen. Der Zweck heiligt nämlich hier nicht immer die Mittel. Und nach dieser Szene sind sowohl Audrey als auch Nathan in meiner Sympathieskala einige Punkte abgesackt. Kommen wir zu meinen drei Fragen. Der Trouble der Woche ist klar. Es ist irgendjemand, der Essen verrotten lassen kann, indem er Salzsäure erzeugt. Verantwortlich für diesen Trouble ist Bill, das ist der Bruder des Kochs. Audrey findet das recht geschickt heraus, als sie nämlich die Vermutung hat, dass Bill der Trouble-Verursacher ist. Bittet sie ihn nämlich, ein Gericht, was er gerade gekocht hat, zu essen, aber es passiert vorerst nichts. Dann sagt sie ihm auf den Kopf zu, sie hält ihn für den Mörder seines Bruders, spielt Bad Cop, reizt ihn, Bill wird wütend. Und plötzlich verrottet der Rest des Essens auf dem Teller. Bill hatte also irgendwie die Fähigkeit, wenn er einen Teil gegessen hat, zum Beispiel auch ein halbes Sandwich, und danach besonders wütend wird, dass dann der Trouble irgendwie weiß, wo der Rest des Essens liegt, und das verrottet dann. Aber wenn jemand etwas gegessen hat, und Bill auch, und dann wird Bill wütend, und es zeitlich recht nah beieinander liegt, dann könnte Bill wirklich jemanden umbringen. Und das war ja die Drohung, die sie bewusst gewählt haben, um Katharina Angst einzujagen. Die permanente Lösung hier ist jetzt recht einfach. Bill darf einfach nicht wütend werden, beziehungsweise es ist auch die Rede davon, dass es auch starker Stress auslösen würde. Bill verschenkt bzw. verkauft sein Restaurant für einen symbolischen Preis an Duke, den er von früher kennt. Und Bill und seine Frau Meg verlassen Haven und Meg hatte das schon länger vor. Eine Theorie über die Funktionsweise dieses Troubles habe ich allerdings nicht. In den letzten Folgen hat sich jetzt gezeigt, dass es mir immer schwerer gefallen ist, eine zumindest halbwegs pseudowissenschaftliche Erklärung zu finden, wie diese Phänomene funktionieren. Das einfachste war noch der Wettertrouble. Mal schauen, wie es in Zukunft weitergeht. Zu Frage 2 der großen Geschichte. Leider erfahren wir hier gar nichts. Audrey möchte zwar mit Duke über Lucy reden, aber es ist mir hier jetzt unklar geblieben, ob sie Informationen hat, dass Duke darüber etwas weiß oder ob sie einfach mit allen Leuten spricht, die sie jetzt schon kennt. Zu Frage 3. Die Beziehungen untereinander bzw. zu den Troubles. Wir erfahren hier, dass wohl nicht jeder in Haven wirklich etwas von den Troubles weiß. Katharina hat ihr ganzes Leben geglaubt, das wären alles nur Mythen, die man sich halt erzählt, hinter denen aber kein wahrer Kern steckt. Nathan hat es am Anfang so dargestellt, als ob vielleicht doch was Wahres dran ist, hat sie dann aber, nachdem sie gestanden hat, entlassen mit den Worten, die Troubles sind doch alles nur Mythen, um Kindern am Lagerfeuer Angst einzujagen. Er begründet das später Audrey gegenüber. Es könne ja nicht sein, dass die Leute in Haven meinen, hier gäbe es eine Reihe von Freaks. Das finde ich jetzt wiederum eine sehr fragwürdige Aussage. Nathan ist der Meinung, nur er kann mit den Troubles umgehen und die dummen Bürger, die muss er schützen. Natürlich ist er Polizist, aber ich finde, das sollte nicht so weit gehen, dass er Informationen, die das Leben bedrohen können, von der Bevölkerung fernhält. Auch hier ist Nathan in meiner Sympathieskala wieder einen Punkt runtergerutscht. Dieses Thema von einer Gruppe, die weiß, was gut ist und die anderen auch gegen ihren Willen beschützt, das wird in einer späteren Staffel noch eine Rolle spielen, mit äußerst unsympathischen Charakteren, wenn ich das mal hinzufügen darf. Kommen wir zu meinem Fazit zu Folge 4. Vom Aufbau her ähnelt diese Folge der Pilotfolge. Es gibt hier jetzt wieder zwei Fälle. Wir haben einen normalen Fall, der Tod von Geoff, und wir haben einen Trouble-Fall. Und beide sind nicht direkt miteinander verbunden. Der Kriminalfall per se war recht spannend aufgebaut. Es gab einige Spuren, es gab einige Theorien, die getestet wurden, und es gab gute Polizeiarbeit. Das hat mir gefallen. Ein dicker Minuspunkt ist das schon angesprochene Erpressen des Geständnisses von Katharina. Das geht gar nicht. Leider erfahren wir hier jetzt wieder nur sehr wenig von der großen Geschichte. Ich hoffe mal, das wird in den nächsten Folgen jetzt besser. Mir war nicht mehr bewusst, dass es so lange dauert und dass die Informationen so dünn gesät sind. Kommen wir zu Staffel 1, Folge 5. Die Folge beginnt damit, dass eine Leiche gefunden wird. Der Mann hat ein Tattoo am Arm. Aber niemand kennt Mann oder Tattoo. Kurze Zeit später läuft ein sehr alter Mann auf einen Tennisplatz und bricht tot zusammen. Als Audrey Parker den Personalausweis des Mannes liest, erkennt sie den Namen wieder. Dieser Mann war nämlich vor einigen Tagen in Dukes Restaurant. Damals war er aber noch 30 Jahre alt. Er war mit einer jungen Frau zusammen namens Helena und die war bereits zweimal freitags da. Vince fertigt ein Phantombild der Frau an. Sie fragen herum, in Dukes Restaurant und auch sonst überall, aber niemand scheint die Frau zu kennen. Dann sprechen sie mit der Hafenmeisterin. Diese hat vor kurzem ein Kind adoptiert, kennt die Frau auch nicht, aber als Audrey und Nathan das Büro verlassen haben, spricht die Hafenmeisterin mit ihrer Tagesmutter und sagt, sie wissen von Helena, aber sie wissen nicht, wann sie wiederkommt. Da ist dem Zuschauer also klar, die beiden hängen in der Sache mit drin. Was Helena jetzt allerdings mit den Toten zu tun hat, das wissen wir hier noch nicht. Es ist nun wieder Freitag. Helena kommt wieder in Dukes Restaurant. Diesmal flirtet sie mit Duke selbst, der eigentlich mit Audrey verabredet war. Diese hat die Verabredung aber aufgrund Arbeit abgesagt. Duke und Helena verbringen eine Nacht miteinander. Und am nächsten Tag beginnt nun Duke rapide zu altern. Genau wie beispielsweise der Mann auf dem Tennisplatz, der innerhalb weniger Tage sein Alter ja deutlich mehr als verdoppelt hat. Und schlussendlich an Altersschwäche gestorben ist. Währenddessen ermitteln Audrey und Nathan, dass es auch bereits 1954 einen solchen Fall gegeben hat. Jemand ist rapide gealtert und dann gestorben. Das war im Zusammenhang mit einer Familie namens Leitner. Wir können hieraus jetzt schließen, wenn wir davon ausgehen, dass dieses rapide Altern irgendwie die Ausprägung eines Troubles ist, dass die Troubles nicht nur 1983 schon mal in Haven waren, Nathans Schmerzunempfindlichkeit hat ja damals begonnen und sich für einige Jahre manifestiert, sondern auch bereits einige Zeit früher. Es scheint also so zu sein, dass Haven bereits zweimal von Troubles heimgesucht worden ist, aber immer konnte man die Troubles irgendwie beenden oder vielleicht haben sie sich auch selbst beendet. Wenn man sich die Zeiten anschaut, 1954, 1983 und das Produktionsjahr wohl um 2010, dann könnte man jetzt die Vermutung aufstellen, dass es vielleicht so alle 27, 28, 29 Jahre zu den Troubles kommen wird. Aber sowohl das als auch den Hinweis hier mit 1954 habe ich beim ersten Sehen nicht bemerkt. Nachdem Duke, der verzweifelt versucht hat, Audrey oder Nathan anzurufen und um Hilfe zu bitten, nun endlich Gehör gefunden hat, ermitteln sie weiter. Sie finden heraus, dass die Hafenmeisterin Helena ist. Sie ist nämlich eine Nachkommin dieser Familie Leitner. Das heißt, der Trouble führt nicht nur dazu, dass irgendwie Leute altern, sondern auch, dass die Hafenmeisterin komplett ihr Aussehen ändert und als femme fatale auf Männerjagd geht. Helena hat auch bereits drei Kinder geboren und wir erinnern uns, dass zwei der Männer, mit denen sie geschlafen hat, tot sind und Duke stark altert. Da scheint es also eine Verbindung zu geben. Duke kann schlussendlich gerettet werden, indem Helena, Duke und das Kind örtlich separiert werden. Die Tagesmutter nimmt das Kind mit und gibt es zur Adoption frei. Audrey erzählt dann zum Schluss noch Duke, dass er eine Tochter hat, dass er diese aber nie sehen kann, denn dann würde er auch ungefähr innerhalb einer Woche sterben. Und damit endet die Folge. Frage 1, der Trouble der Woche. Ist diesmal ein sehr interessanter Trouble. Ich finde generell alles, was mit Unsterblichkeit oder Vitalenergie oder Transfer von Vitalenergie zu tun hat, höchst interessant. Hier, der Trappel manifestiert sich jetzt so, dass wir auf der einen Seite sehen, dass Personen rapide altern und dann schlussendlich innerhalb von ungefähr einer Woche sterben an Altersschwäche. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Kinder, die rapide schnell wachsen. Und die Verbindung liegt dann nahe, dass die Kinder die Vitalenergie des Vaters abzapfen oder stehlen. Verantwortlich dafür ist Helena, eine Nachfahrin der Familie Leitner. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, wie ihr Trappel aktiviert wurde und wie es dazu kommen kann, dass sie dann als anders aussehende Person durch Haven läuft. Aber das habe ich vielleicht einfach nur übersehen. Der Trappel wird gestoppt dadurch, dass Audrey sehr lange mit Helena redet. Helena gibt sich dann zufrieden mit den zwei Kindern, die sie schon hat. Die entsprechenden Väter sind ja schon tot. Irgendwie scheint ihre Obsession, weitere Kinder zeugen zu müssen, nun gebrochen. Und Duke ist dadurch semi-permanent gerettet, dass seine Tochter weit weg von ihm lebt und wahrscheinlich nie etwas von Duke erfahren wird. Oder doch? Zu Frage 2, die große Geschichte. Lucy und Colorado Kid erfahren wir hier nichts. Audrey spricht zwar kurz mit Vince und Dave, den Zeitungsleuten, aber auch die geben nur eine einsilbige Antwort, ja, der Name könnte Lucy gewesen sein. Es ist hier also jetzt unklar, wie sie weiterkommen will. Frage 3, Beziehungen der Leute untereinander und zu den Trappels. Hier spielt jetzt das Tattoo des ersten Toten eine Rolle. Das merkt man als Zuschauer nicht, das sieht aus wie eine ganz normale Spur in einem Kriminalfall, die ja hier im Sande verläuft, hat also nicht funktioniert. Aber in späteren Folgen, in späteren Staffeln wird dieses wieder aufgegriffen. Es gibt nämlich eine Geheimorganisation in Haven, die genau solche Tattoos trägt, sodass sich Mitglieder untereinander erkennen und deren Aufgabe ist irgendwie mit den Trappels verbunden. Kommen wir zu meinem Fazit. Der Trappel war sehr interessant, das Stehlen von Vitalenergie auch. Auch den Kriminalfall fand ich gut, Spuren waren gut gelegt und die Ermittlungsarbeit war solide. Wir erhalten einen Hinweis auf spätere Geschichten, den man aber nicht erkennen kann. Ebenso wie zum Beispiel das Buch in der allerersten Folge, das Agent Howard einsteckt. Das sind normale alltägliche Begebenheiten, die nicht wirklich auffallen. Außerdem ist es interessant zu erfahren, dass die Trappels jetzt zum dritten Mal oder vielleicht sogar noch häufiger in Haven ihr Unwesen treiben. Da scheint also noch einiges in der Vergangenheit verborgen zu liegen. Vielleicht gibt es ja sogar mal Zeitreisen in der Serie. Insgesamt fand ich es eine recht gute Folge. Kommen wir als nächstes zu Staffel 1, Folge 7. Eins vorweg, es ist die beste Folge bisher und Vicky taucht auf. Zu Folge 6 ist nicht viel zu sagen. Ich fand den Trappel uninteressant. Ausgestopfte Tiere erwachen zum Leben und töten diejenigen, die sie geschossen haben. Vince und Dave, die Leute von der Zeitung, versuchen immer die Auswirkungen von Trappels als natürliche Ursache darzustellen, beispielsweise eine Gasexplosion. Das heißt, wir erfahren hier, dass höchstwahrscheinlich sehr wenige Leute in Haven überhaupt von den Trappels wissen. Gehen wir also gleich zu Folge 7 über. Es scheint jemand gezielt Kriminelle in Haven zu attackieren. Diese weisen ganz seltsame Knochenbrüche auf. Zum Beispiel Beinbrüche, die aussehen, als wären sie mit dem Lineal gezogen. An einem der Tatorte findet man Zeichen Kohle und Audrey und Nathan ermitteln, dass ein Mann namens Jimmy dieser zuletzt gekauft hat. Sie gehen auf das Boot, auf dem Jimmy arbeitet und haben sich sogar Rückendeckung genommen. In der letzten Folge tauchte eine Frau namens Jess auf und die steht mit einem Betäubungsgewehr versteckt hinter einem Wagen am Pier, um den verdächtigen Jimmy sofort zu betäuben, wenn aussieht, als ob er seinen Trouble auf Audrey oder Nathan loslässt. Dazu kommt es aber nicht, denn Jimmy wird selbst Opfer des Troubles. Vorher haben sie allerdings noch erfahren, dass seine Verlobte, Vicky, die von mir eben schon angesprochen wurde, ebenfalls Zeichenkohle braucht. Sie ist nämlich Kunstlehrerin. Audrey und Nathan befragen Vicky, erfahren jetzt aber noch nicht mehr, als dass Vicky Angst um ihren Vater hat. Diese Information ist hier jetzt noch nicht sonderlich auffällig, wird aber im Laufe der Folge noch eine große Rolle spielen. Danach begeben sich die beiden zum Haus Vickys, sehen eine Halle, es ist ein Zeichenatelier, total verwüstet, liegt alles Kraut und Rüben auf dem Boden durcheinander und es sieht so aus, als ob jemand Zeichnungen gestohlen hätte, aber ein paar hat er vergessen. Und dann geschehen ungewöhnliche Dinge. Nathan tritt zum Beispiel auf eine Zeichnung, die auf dem Boden liegt, auf der ist eine Vase abgebildet, und plötzlich zerspringt eine Vase, die im Raum steht, in 1000 Scherben. Audrey findet ein gezeichnetes Bild von Nathan an der Wand, tippt nichtsahnend darauf und plötzlich fliegt Nathan, wie durch Telekinese angestoßen, quer durch den Raum. Da stellen sie die Verbindung her. Derjenige, der die Bilder gezeichnet hat, wahrscheinlich Vicky, hat irgendwie die Fähigkeit, dass es eine Verbindung gibt zwischen Bild und realem Objekt oder realer Person. Und was mit dem Bild passiert, das passiert auch mit dem gezeichneten Objekt. Das würde beispielsweise linealmäßige Knochenbrüche erklären. Beispielsweise hat man ein Papier gefaltet oder gerade durchgerissen. Audrey und Nathan suchen danach Vicky, finden sie recht schnell. Sie zeichnet gerade ein Gebäude. Vicky gesteht auch rasch. Sie wird erpresst von einem Mann namens Richards. Der hat ihren Vater in der Gewalt und zwingt sie, gewisse Gebäude zu zeichnen, die er zerstören will. Das Motiv ist ganz einfach Rache. Er wollte das Gebäude kaufen, aber der Deal hat nicht funktioniert. Wir erfahren, dass der Trappel von Vicky erst seit wenigen Tagen aktiv ist. Sie hat es zusammen mit Richards per Zufall entdeckt, als sie ihm ein Bild von, ich glaube, einer Kette gegeben hat. Und Richards hat das Bild zusammengeknüllt und dann ist das Objekt in 1000 Stücke zersprungen, ähnlich wie die Vase eben. Dummerweise kann sie Richards mit ihrer Gabe nicht bekämpfen oder ausschalten, denn nur das erste Bild, das sie von einem Objekt oder einer Person zeichnet, hat diese magische Fähigkeit, diese Verbindung. Und das erste Bild von Richard hat sie ihm geschenkt, so wie Vicky mehr oder weniger die halbe Stadt gezeichnet hat. Und Richards bewahrt dieses Bild jetzt sicher in seinem Safe auf seinem Boot auf. Dann hilft ihnen Duke. Er kennt nämlich Richards, hat schon öfters mit ihm Geschäfte gemacht. Er geht auch diesmal auf sein Boot, bringt ihm eine Kiste sehr seltenen und teuren Wein. Und als dann Audrey, Nathan und Vicky kommen, täuscht er vor, dass er von diesen nicht gesehen werden möchte. Und Richards erlaubt ihm, unter Deck zu gehen. Richards geht raus, erpresst Vicky weiter, möchte unbedingt das Bild von dem Gebäude haben, zeigt noch die Macht, die er hat. Er hat nämlich ein Bild von einer Kirche, tippt kurz mal auf den Glockenturm und dann stürzt dieser zusammen. Aber Duke war mittlerweile nicht untätig. Er hat nämlich den Safe auf dem Boot geknackt, hat das Urbild herausgenommen und hat Richards mit, ich vermute mal, 2 Tippen auf die Wange ausgenockt. Meine Fragen. Frage 1, der Trappel der Woche. Es ist ein sehr genialer Trappel, den Vicky hier hat. Vicky wird auch später noch häufiger in der Serie auftreten und auch ihren Trappel benutzen. Sie kann, wenn sie zeichnet, Dinge auf Papier bannen, auch Personen, und diese haben eine Verbindung zur Realität. Und wie schon gesagt, was mit dem Bild geschieht, geschieht mit der Person in der Realität. Und, das vermute ich, man kann die Bilder wohl auch mehrfach verwenden. Zum Beispiel Richards mehrfach ausnocken, wenn er wieder aufsteht. Vickys Trappel war auch schon aktiv, bevor sie genau wusste, was sie konnte. Sie hat nämlich auch Personen oder Dinge gezeichnet, bevor sie ihren Trappel beherrscht hat. Unter anderem auch ihren Verlobten Jimmy. Und der wurde ja auch Opfer des Trappels. Wie Vickys Trappel überhaupt ausgelöst wurde, das blieb mir jetzt hier unklar. Ich dachte zuerst, es wäre die Angst um ihren Vater. Aber da sie ja Jimmy gezeichnet hat und auch die Kette und das Bild Richards gegeben hat, fällt das flach. Welche Emotion also hier eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Interessant ist aber, dass der Trappel ja quasi 2 Arten der Aktivierung hat. Er ist aktiv und jetzt kann Vicky zeichnen mit dieser Fähigkeit, aber sie muss ja nicht zeichnen. Das heißt, wenn sie sich entscheidet, einfach ein Jahr den Zeichenstift fallen zu lassen, dann passiert auch nichts. Und das ist auch eine Möglichkeit, den Trappel permanent unter Kontrolle zu halten. Vicky zeichnet einfach nichts. Ist das hier vielleicht eine neue Art Trappel? Eine Art Trappel, die eben keine großen Emotionen braucht? Oder nur einmal und dann ist er aktiv? Das bleibt offen. Was ich mich hier noch gefragt habe ist, kann Vicky möglicherweise ihre Zeichnungen deaktivieren? Wir wissen ja, wenn man sie durchreißt oder zerknüllt, dann passiert das auch mit den entsprechenden Personen. Bei Vasen, deren Bilder auf dem Boden liegen, mag es nicht so schlimm sein, dann zerknüllt man das Bild und wirft es weg. Aber es gibt ja noch das Bild von Nathan an der Wand. Müsste er das Bild jetzt mitnehmen und in einem Safe sicher verwahren, sodass niemand drankommt? Ist die Entfernung zwischen realem Objekt und Bild vielleicht relevant? Angenommen, man würde das Bild nehmen und auf die andere Seite der Welt bringen. Könne dann ein Tippen auf das Bild Nathan immer noch telekinetisch durch den Raum schleudern? Oder noch einen Schritt weiter, man packt es in eine Weltraumkapsel und schickt es in die Sonne. Würde dann auch etwas passieren? Wir wissen ja, dass die Drabbles, die 1983 in Haven Einzug gehalten haben, irgendwann nach ein paar Jahren wieder verschwunden sind. Würde dann die Verbindung von Vickys Bildern zu den realen Personen auch aufgehoben und man könnte sie in dieser Periode dann ganz einfach schreddern oder verbrennen? Der Drabble wird in der Folge auch kurz als Telekinese erklärt und vieles davon würde sich auch erklären lassen, wenn Vicky diejenige ist, die beispielsweise Nathan durch den Raum geschleudert hat oder die Kirche zum Einsturz gebracht. Aber das können ja auch andere Personen. Also es muss hier noch einen Aspekt mehr geben, der aber hier nicht weiter beleuchtet wird. Ich habe auch lange überlegt, ob dieser Drabble einen Preis hat. Ich habe aber keinen gefunden. Ich würde diesen im Moment als Fähigkeit bezeichnen, die man durchaus haben möchte. Alle anderen Drabbles haben entweder ja Auswirkungen, die keiner machen will, wer will schon Früchte verrotten lassen oder wer möchte Lebensenergie für ein Kind abziehen. Das sind alles Dinge, die nicht wirklich gewollt sind. Vielleicht noch in gewisser Weise der Wetterdrabble, aber der braucht ja extrem starke Emotionen. Und wenn man die sein Leben lang unter Kontrolle halten will, dann wird es auch schwierig. Aber bei Vickys Drabble ist es so, sie setzt sich hin und zeichnet. Das war's. Und mit dieser Fähigkeit könnte man bestimmt einiges anfangen. Insgesamt ist Vickys Drabble sowieso ein Drabble, den ich so interessant finde, dass man da wahrscheinlich eine ganze Staffel Haven darüber schreiben könnte und in jeder Episode einen anderen Aspekt des Drabbles beleuchten. Vielleicht gibt es irgendwann ja mal einen Spin-off. Zu den Fragen Lucy, Colorado Kid oder Beziehungen der Personen untereinander wird in dieser Folge nichts gesagt, aber das hat mich hier jetzt überhaupt nicht gestört. Mein Fazit. Die beste Folge bisher, der beste Drabble bisher und ein Drabble, der eine Fähigkeit ist. Ich kann die Folge nur wärmstens empfehlen. Als nächstes möchte ich Staffel 1 Folge 8 besprechen. In einem medizinischen Zentrum, in dem viele Krebspatienten behandelt werden, sind zwei Mitarbeiter erstochen worden. Bei einem fuhr der Stich sogar durch eine Couch von hinten, die Couch stand fast an der Wand und es fragen sich alle, wie das denn mit einer so langen Stichwaffe gehen könnte, da wäre doch überhaupt nicht genügend Platz. In diesem Zentrum sind seit einiger Zeit viele Patienten verstorben, die Angehörigen sind der Meinung, vor ihrer Zeit die Lebenserwartung laut Ärzten wäre viel höher gewesen. Sie machen dafür den sogenannten dunklen Mann verantwortlich. Allerdings gehen die Beschreibungen des dunklen Mannes völlig auseinander. Mal ist er groß, mal klein, mal dick, mal dünn. Als des Abends Audrey zusammen mit Vince und Dave im Polizeirevier sind, sehen sie plötzlich einen dunklen Schatten an der Wand, der sich bewegen kann. Ein Schatten, der aussieht wie ein Mensch. Dave versucht ihn mit Kamerablitzen zu vertreiben. Das klappt auch teilweise. Audrey macht fast alle Lichter aus. Denn, wo kein Licht ist, gibt es auch keinen Schatten. Sie wissen zwar nicht, ob der Schattendrabbel auch so funktioniert, aber irgendwas müssen sie ja tun. Audrey telefoniert dann mit Nathan, der auch noch vorbeikommt und ihnen hilft. Er zerschießt mit seiner Waffe die letzte leuchtende Lampe und dann ist der Schatten wirklich weg. Als Audrey und Nathan die Leichen der verstorbenen Patienten exhumieren, stellt die Gerichtsmedizin fest, sie haben zwar Krebs, weisen aber keinerlei Anzeichen einer Chemotherapie auf. Die Polizeiermittlungen ergeben, dass die beiden zuerst getöteten, erstochenen Mitarbeiter des medizinischen Zentrums eben genau die Krebsmedikamente den Patienten vorenthalten haben und sie unter der Hand verkauft haben. Die Tatsache, dass keine Krebsmedikamente appliziert worden sind, hat mittlerweile auch Jess, die aktuelle Flamme von Nathan, herausgefunden. Sie arbeitet auch gelegentlich im medizinischen Zentrum. Sie wird dann auch angegriffen von dem dunklen Mann. Es sieht so aus, als ob dieser verhindern möchte, dass man ihm näher kommt und herausfindet, wer der dunkle Mann denn eigentlich ist. Sie kann allerdings gerettet werden. Audrey und Nathan haben jetzt die Theorie, das muss irgendwie mit einem der Angehörigen der Patienten, die verstorben sind, zusammenhängen. Sie befragen einen Mann namens Thornton und sehen, er steht in seinem Wohnzimmer, er hat keinen Schatten. Sie lassen sich aber nichts anmerken, sondern Audrey geht zurück ins Polizeirevier und stellt eine Falle. Sie geht in einen hermetisch abgeschlossenen Verhörraum, führt Selbstgespräche und hofft, dass der dunkle Mann vorbeikommt, um sie auch zu töten. Denn sie sind ihm mittlerweile schon ziemlich auf die Pelle gerückt. Der Plan funktioniert, ein Schatten taucht auf an der Wand, aber Audrey hat einige starke Blitzlichter aufstellen lassen, schaltet die nach und nach an, Der Schatten kann wieder vertrieben werden und Thornton hat nun wieder einen Schatten. Die Fragen. Frage 1. Der Trouble der Woche. Ein Mann hat die unbewusste Fähigkeit, seinen Schatten loszuschicken, der dann Leute tötet. Einen Schatten losschicken wäre bestimmt eine Fähigkeit, mit der man etwas anfangen kann. In dieser Ausprägung ist der Trouble aber völlig sinnlos und besteht eigentlich nur aus Kosten. Und wenn der dunkle Mann ein Schatten ist, dann erklärt das auch die differierenden Beschreibungen der Leute, die ihn gesehen haben. Denn ein Schatten ändert natürlich seine Form, wenn das Licht das Objekt anders trifft. Es ist hier jetzt allerdings nicht klar, ob es das Licht ist von demjenigen, zu dem der Schatten gehört, wenn er also in seinem Wohnzimmer rumspaziert, oder ob es das Licht ist in dem Raum, in dem sich der Schatten gerade aufhält. Verantwortlich dafür ist ein Mann namens Thornton. Er hat vor kurzem seine Frau verloren, sie ist an Krebs gestorben und ihr wurden auch diese Medikamente vorenthalten. Das hat wohl seinen Trouble aktiviert und der Trouble wollte die Schuldigen am Tod seiner Frau finden und bestrafen, eben die beiden Mitarbeiter. Danach ging der Trouble noch einen Schritt weiter. Er wollte auch die Polizisten töten, die ihm auf der Spur sind. Gestoppt werden kann der akute Trouble, in dem Moment, wo also der Schatten unterwegs ist, durch entweder Lichtentzug oder starke Blitzlichter. Dauerhaft wohl nur, wenn Thornton die Trauer über seine verstorbene Frau überwindet. Zu Lucien Colorado Kid erfahren wir hier nichts. Dafür eine ganze Menge zur Frage 3 der Beziehungen der Personen untereinander und zu den Troubles. Zum einen erfahren wir, dass Nathan's Trouble nicht nur Schmerzunempfindlichkeit beinhaltet, sondern er kann generell nichts empfinden, keinerlei Berührungen. Möglicherweise hat sich der Trouble verändert, denn so wie ich es in Erinnerung habe, wurde in der Pilotfolge gesagt, dass er keinen Schmerz fühlen kann. In der Folge gibt es auch einigen Smalltalk zwischen Audrey und Nathan, der in die Folge recht gut integriert ist und auch nicht auffällt. Aber das, was sie sagt, diese Informationen werden in Staffel 2 noch relevant werden. Die beste Szene ist ziemlich am Schluss. Audrey gibt Nathan einen Kuss auf die Wange. Er schaut ganz erstaunt, denn diesen Kuss hat er doch gespürt. Und das wirft nun natürlich einige Fragen auf. Gehen die Troubles vielleicht wieder zurück? Wir erinnern uns ja wieder, 1983, in der Zeit gingen sie ja nach ein paar Jahren auch weg. Ist es vielleicht jetzt schon wieder soweit und Haven wird gar nicht so lange heimgesucht? Hat Audrey vielleicht auch einen Trouble, der irgendwie mit dem Trouble von Nathan interagiert, ihn vielleicht aufhebt? Ist der Grund umgekehrt und Audrey wird nicht von den Troubles beeinflusst? Ganz so einfach kann es aber nicht sein, denn wir erinnern uns ja auch an die Pilotfolge mit dem Wettertrouble und da wurde sie ja durch einen Windstoß, der durch den Wettertrouble erzeugt wurde, auch gegen den Wagen geschleudert. Insofern muss es da noch eine tiefergehende Begründung geben, warum Nathan jetzt Audreys Kuss spürt, aber den Kuss seiner kurzzeitigen Freundin Jess nicht. Da könnten sich also große Enthüllungen andeuten. Mein Fazit. Es war eine spannende Folge, auch hier wieder gute Polizeiarbeit. Die Idee mit dem Trouble war sehr gut, ein Schatten, der sich vom Menschen löst und dann selbstständig auf Erkundungsreise geht. Wie schon angesprochen, wenn man das steuern könnte, wäre da immens viel Potenzial für einen selbst. So ist es aber nur ein Trouble, der einen belastet. Die Schlussszene mit dem Kuss lässt immens viel Raum für weitere Entwicklungen der Serie. Ich bin mal gespannt, was da noch kommen wird. Insgesamt eine sehr gute Folge. Die nächste Folge, die ich besprechen möchte, ist Staffel 1, Folge 10. Folge 9 überspringe ich. Der Trouble dort ist total creepy und horrormäßig. Wir erfahren dort allerdings etwas über die große Geschichte. Denn Duke ist ebenfalls in dem Zeitungsbild, das Audrey vom Tag des Mordes an Colorado Kid hat. Er steht neben Lucy, er kennt sie und ihr voller Name ist Lucy Ripley. Lucy hat ihm damals ein Medaillon geschenkt und das gibt er jetzt weiter an Audrey, die in diesen Tagen Geburtstag hat. Das war es aber auch schon mit Folge 9. Gehen wir gleich weiter zu Folge 10, die ist nämlich deutlich besser. Duke erklärt nicht wirklich überzeugend, warum er Audrey jetzt erst Bescheid sagt, dass er Lucy kannte. Denn sie ist ja schon seit einiger Zeit in Haven. Sie sind im Moment auf dem Weg zu Vanessa. Das war damals die Babysitterin von Duke und die ist ebenfalls in dem Foto zu sehen. Genauso wie Duke kann aber auch Vanessa sich nicht an diesen Tag erinnern. Sie wissen beide nichts mehr, was damals passiert ist, wissen nur noch, dass sie da waren. Danach sprechen Duke und Audrey noch mit einem anderen Mann, der ebenfalls auf dem Bild war, können aber nichts Substanzielles erfahren. Trotzdem geht es mit der großen Geschichte etwas weiter, denn Audrey erhält nun auch die Autopsieberichte von Colorado Kid. Die Gerichtsmediziner von Haven ist vor kurzem verstorben. Ihre Tochter leitet jetzt das Institut und diese gibt Audrey die Unterlagen. Warum das die eigentliche Gerichtsmedizinerin nicht gemacht hat, wird auch nicht wirklich überzeugend erklärt. Der aktuelle Kriminalfall heute behandelt zwei Tote. Es gibt eine Spur, denn an beiden Tatorten wurde Vanessa gesehen, die Babysitterin. Und weil sie auch auf dem Foto vom Colorado-Kid-Mordtag war, war sie in der Summe jetzt schon an drei Tatorten. Und das macht sie dann in den Augen von Audrey und Nathan durchaus verdächtig. Die beiden fahren zum Haus von Vanessa. Duke ist bereits da. Es gibt ein sehr seltsames Zimmer in dem Haus. Man findet immens viele Unterlagen über Explosivstoffe. Im Kriminalfall ist zum Beispiel auch ein Auto explodiert. Sie finden Unterlagen über Feuerwaffen und eine Liste mit Namen. Die beiden ersten Namen sind durchgestrichen und das sind just die Namen der Personen, die bereits gestorben sind. Ist Vanessa vielleicht die Täterin? Die drei machen sich auf zum nächsten Namen. Dort treffen sie auf Vanessa. Die kann das Missverständnis aber recht schnell aufklären, denn sie hatte mitnichten die Absicht, die Person zu töten, genau das Gegenteil. Sie hat nämlich das zweite Gesicht, das ist ihr Trappel. Sie sieht die Dinge, die Menschen kurz vor ihrem Tod passieren. Woher sie die Liste hat, wird jetzt nicht geklärt. Allerdings sieht sie immer, wenn sie zum Beispiel in einen Spiegel schaut, ihr eigenes Schicksal. Es wird eine große Katastrophe geben und sie wird dabei sterben. Sie können die dritte Person retten. Und Vanessa kann sich jetzt ganz vage an Teile erinnern, was denn an dem Tag des Colorado-Kid-Mordes passiert ist. Sie weiß, dass sie damals schon diese Fähigkeit des zweiten Gesichtes hatte. Das heißt, auch ihr Trappel ist wiedergekommen. Und sie hat damals eine Vision gehabt, was Colorado-Kid sieht, kurz bevor er stirbt. Das ist nämlich eine Hand mit einem Tattoo. Und das ist genau dasselbe Tattoo, wie es in einigen Folgen vorher schon mal aufgetreten ist. Damals hat das Tattoo aber keine Rolle gespielt. Die große Katastrophe kann verhindert werden, aber das Schicksal von Vanessa vollzieht sich. Sie stirbt wirklich. Vorher hat sie allerdings noch Duke vorhergesagt, was er sieht, bevor er stirbt. Er wird nämlich auch in naher Zukunft sein Leben verlieren. Und bei ihm hat sie ebenfalls eine Hand gesehen mit einem Tattoo, und zwar genau dasselbe. Duke allerdings glaubt nicht an Schicksal und seine Aufgabe ist jetzt klar. Er wird versuchen, in Haven alle die Personen ausfindig zu machen, die ein solches Tattoo haben. Und damit endet die Geschichte. Zu Frage 1, der Trappel der Woche. Diese manifestiert sich als Visionen, kurze Blitze an Bildern, die in ihrem Kopf entstehen. Der Trappel kommt auch immer mit starken Schmerzen, die je näher der Tod der Person rückt, desto stärker werden. Verantwortlich ist die angesprochene Babysitterin Vanessa, die diesen Trappel auch schon 1983 hatte. Ausgelöst wurde der Trappel erst am Vortag, und zwar durch Audrey Parker. Weil sie Vanessa nach diesem seltsamen Tag gefragt hat, dem Tag des Mordes an Colorado Kid, sie wurde wütend, ärgerlich und diese starke Emotion hat ihren Trappel dann ausgelöst. Eine permanente Lösung muss hier jetzt nicht gefunden werden, denn Vanessa ist ja gestorben. Einen solchen Trappel, dass jemand sieht, wie andere Personen sterben, der wird auch in einer der späteren Staffeln noch eine große Rolle spielen. Zu Frage 2, die große Geschichte. Wir haben erfahren, dass Lucys voller Name Lucy Ripley ist und sie Duke ein Medaillon gegeben hat. Was es damit auf sich hat, bleibt im Moment noch offen. Wir wissen auch, dass irgendwie ein Mann mit einem Tattoo mit dem Tod von Colorado Kid möglicherweise etwas zu tun hat. Die Vision von Vanessa hat nicht gezeigt, dass diese Hand Colorado Kid getötet hat, sondern nur, dass er sie kurz vor seinem Tod gesehen hat. Das bleibt also noch spannend. Zu Frage 3, Beziehungen der Leute untereinander und zu den Troubles. In der vorvorherigen Folge hat Nathan ja den Kuss Audreys gespürt und er macht jetzt einige wissenschaftliche Experimente. Er versucht immer kleine Berührungen mit Audrey herzustellen, um zu schauen, ob er sie spürt. High Five, Hände schütteln und das klappt immer. Wenn er dann aber versucht, zum Beispiel sich mit einer Gabel in die Hand zu stechen, das merkt er nicht. Es sind also wirklich nur Berührungen mit Audrey Parker, die Nathan spüren kann und sonst nichts. Ob das jetzt darauf hindeutet, dass die Troubles zurückgehen? Das wäre ein sehr ungewöhnliches Muster, dass man zuerst nur eine bestimmte Person wieder spüren kann, alles andere aber noch nicht. Das bleibt also auch spannend. Kommen wir zu meinem Fazit. Es ist eine enthüllungsreiche Folge und in der großen Geschichte geht es jetzt voran. Mir gefallen die wissenschaftlichen Experimente von Nathan. Er hat Audrey allerdings noch nichts von dieser Veränderung seines Troubles gesagt. Insgesamt war es eine sehr gute Folge. Zu Staffel 1, Folge 11. Agent Howard taucht wieder auf. Er erfährt vom Chief, dass Audrey einen freien Tag hat, auf Dukes Boot ist. Dort findet eine kleine Pokerrunde statt, mit zwei Männern, die als Betrüger gesucht werden, Das wissen Duke, Audrey und Julia, die Tochter der Gerichtsmedizinerin, die auch da ist, in dem Moment aber nicht. Agent Howard taucht auch auf dem Boot auf. Er spricht mit Audrey. Er möchte sie, wie er sagt, nach Hause holen, nach Boston, denn sie sei ja nur an Haven verliehen. Die ganze Folge hat den Charakter, Agent Howard, der Chef, will endlich wissen, was Sache ist. Warum bleibt Audrey so gerne in Haven? Und er findet dann heraus, als sie ihm von den Troubles erzählt, dass viele Ereignisse es gar nicht in die schriftlichen Berichte geschafft haben, die er in Boston gelesen hat. Er ist auch not amused über Audreys Entscheidung, die ganzen Leute, die Troubles haben und durchaus andere Personen getötet haben, der Gerichtsbarkeit vorzuenthalten und einfach selbstständig zu entscheiden. Diese konnten ja quasi nichts dafür. Diese Entscheidung steht, wie er sagt, den Juristen zu. Damit hat er natürlich recht. Andererseits hätten wir sonst keine spannende Serie bekommen. Dann plötzlich überstürzen sich die Ereignisse. Audrey und Howard sind im Bauch des Schiffes von Duke. Es verschließen sich alle Türen. Sie kommen nicht mehr raus. Das Schiff legt ab. Aufgrund der Metallwand haben sie auch kein Handyempfang, können also zum Beispiel auch von Nathan keine Hilfe herbeiholen. Aber Audrey hat einen cleveren Plan entwickelt, ähnlich wie MacGyver. Sie zerschlägt ein Bullauge, nimmt ein Handy, tippt eine Textnachricht ein, auf Dauer senden, macht das Ganze in so eine Art Einmachglas und wirft es ins Meer. Sie hofft, wenn das Handy weit genug vom Schiff entfernt ist, dass sie dann einen Empfang bekommt und Nathan ungefähr weiß, wo er sie suchen muss. Der Plan klappt auch. Dann sucht sie in dem Raum, in dem sie sich befinden, einen geheimen Ausgang, denn sie kennt Duke mittlerweile so gut, dass sie weiß, er hat immer einen Plan B. Auch den findet sie schließlich. Währenddessen wird Nathan auf Land unruhig, denn es ist ungewöhnlich, dass Audrey auf seine ganzen Anrufe nicht reagiert und auch Julia und Duke sind nicht erreichbar. Er setzt sich dann an Audreys Rechner und knackt ihr Passwort, um zu schauen, woran sie denn kürzlich gearbeitet hat. Dann kommt eine Szene, die sehr häufig in Filmen vorkommt, die aber absolut lächerlich ist. Er tippt drei Sachen ein, denkt, oh, es ist bestimmt der Name ihrer Mutter, Lucy, und natürlich ist es das. Sowas ist natürlich völlig weltfremd. Wenn Audrey das Passwort Lucy 4 genommen hätte, das hätte Nace nie ausprobiert. Er wäre nie in das ganze System reingekommen, wenn er nicht einen Passwort-Tracker hat und Millionen von Passwörtern ausprobiert. Ich finde solche Szenen immer äußerst lächerlich, aber auch hier wieder brauchen wir aus dramaturgischen Gründen, denn sonst hätte er halt nicht rausgefunden, woran Audrey arbeitet und hätte auch die Namen der beiden Betrüger nicht entdeckt. Audrey kann währenddessen den Raum unter Deck verlassen, schleicht sich zur Brücke und ruft Nathan über Funk an. Sie hat mittlerweile herausgefunden, dass einer der beiden Entführer, es sind nämlich die beiden Betrüger, einer der beiden Entführer hat einen seltsamen Trouble. Er kann einen Moment in die Zukunft schauen und sehen, was Leute in der nächsten Sekunde tun oder sagen. Mit einer List von Audrey können sie dann befreit werden. In der finalen Szene sehen wir, dass Audrey jetzt beim FBI kündigt. Sie hat realisiert, sie muss in Haven bleiben, um etwas über ihre Vergangenheit herauszufinden. Sie ist ja weise. Und dann kommt eine große Enthüllung, denn nach dieser Eröffnung trifft sich Agent Howard mit dem Chief und sagt ihm, Audrey bleibt bei euch, sie kann euch helfen. Sie hatte nur einen kleinen Schubs gebraucht, denn sie ist sehr dickköpfig und wenn man ihr sagt, bleib hier, hilf uns, wie es zum Beispiel der Chief mittelbar gemacht hat, indem er ihr ja vor vielen Folgen schon einen Job angeboten hat, dann nimmt sie das nicht wahr. Es ist also ein sehr manipulativer Plan von Howard und dem Chief mit dem ach so guten Motiv, Audrey muss uns hier helfen. Gutheißen kann ich sowas nicht. Kurz gesagt, niemand weiß besser, was gut für mich ist und was ich will, als ich selbst. Aber auch hier brauchen wir das Ganze natürlich, damit die Geschichte vorangeht und Audrey jetzt nicht plötzlich Haven den Rücken kehrt und zurück nach Boston kommt. Die Fragen. Zum Trouble der Woche möchte ich nicht viel sagen. Diese Geschichte spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Der eine Betrüger, der kurz in die Zukunft schauen kann, ist von der Idee schon interessant. Sein Trouble kommt allerdings mit einem sehr hohen Preis. Je öfter er seine Gabe anwendet, desto mehr und mehr wird sein Gehirn durcheinander gebracht. Irgendwann wird er auch irre. Zu Lucy und Colorado Kid erfahren wir hier nichts. Zu den Beziehungen, das wurde ja schon angesprochen, dass Audrey jetzt in Haven bleibt. Der Plan, dass Howard kommt und sie befragt und quasi den Chef rauskehrt, das war wohl alles so angedacht, die Entführung aber nicht. Möglicherweise hat Howard in der Pilotfolge dann mit dem Chief telefoniert, denn er hat ja damals am Telefon ungefähr dasselbe gesagt, sie bleibt da. Offen bleibt hier jetzt, warum der Chief felsenfest glaubt, dass Audrey diejenige ist, die ihnen mit den Troubles helfen kann. Ja, sie hat das jetzt gezeigt, kann Leute beruhigen, aber dass er quasi, bevor die Troubles anfangen, schon weiß, da kommt jemand. Das deutet vielleicht darauf hin, dass auch 1983 jemand da war, der ihnen mit den Troubles geholfen hat. Irgendwie scheint der Chief zu wissen, wie man herausfindet, welche Person das ist. Da scheinen also noch einige Geheimnisse zu warten. Zum Fazit. Es war auch hier wieder eine enthüllungsreiche Folge. Audreys Plan mit der Flaschenpost fand ich gut. Howards Plan war hochgradig manipulativ. Audrey zu zwingen, sich quasi aus freien Stücken zu entscheiden, in Haven zu bleiben. So frei war ihre Entscheidung dann doch nicht. Aber das zieht sich auch durch die gesamte Serie, dass Leute gezwungen werden, Dinge zu tun, weil andere denken, es ist besser für sie. Es war insgesamt eine äußerst blutige Folge, die ich auch nicht gerne geschaut habe, mit einem Trouble, der immense Kosten hat. Staffel 1, Folge 12. Frage 1, der Trouble der Woche. Der Trouble hier äußert sich dergestalt, dass ein Mann sich sehr schnell bewegt im Haus, in dem er vorher gewohnt hat. Es ist jetzt nicht so, dass er eine Superpower hat und schnell über die Straße rennen kann, sondern es sieht so aus, als ob sein Körper vibriert, oszilliert um eine Standardposition, so schnell, dass man ihn nicht sehen kann. Rein technisch würde ich sagen, dass natürlich Licht reflektiert wird und man müsste ihn dann als unscharfen Schatten sehen. Aber vielleicht ist es ja Trouble in der Ausprägung auch so, dass das reflektierte Licht, wenn der Körper sich ganz, ganz schnell bewegt, mit, sagen wir, mit Überlichtgeschwindigkeit, dann gleich schon wieder absorbiert wird. Ähnlich wie in der Sonne, wo das erzeugte Licht aus dem Kern ja auch nicht direkt einfach zur Erde kommt, sondern Jahrmillionen braucht, weil es laufend absorbiert und wieder abgestrahlt wird. Verantwortlich ist ein Mann namens James, der vor etwa einem Jahr erfahren hat, dass Freunde von ihm ein Boot aufs Meer schicken, in dem sind minderwertige Teile eingebaut und dann sinkt das Boot. Er hat Schuldgefühle, weil er es nicht verhindern konnte und das hat vor ungefähr einem Jahr seinen Trouble aktiviert und so lange geistert er auch schon in seinem Haus rum. Audrey kann ihn irgendwie spüren, wenn sie ihm an den Schultern festhält, dann sieht ihn auch seine Familie und dann kann er Abschied nehmen. Interessant hier ist aber, dass der Vater diesen Trouble auch schon früher hatte, nämlich 1983. Und auch damals hat ihm jemand geholfen, nämlich Lucy. Lucy hatte also genau dieselbe Fähigkeit wie Audrey, besonders gut mit Leuten, die einen Trouble haben, umzugehen und die Troubles auch zu stoppen. Und hier ist es ja so, dass Audrey nicht nur einfach sich psychologisch auf die Leute einstellen kann, sondern sie kann ja den Trouble zumindest kurzzeitig deaktivieren und den Mann festhalten. Und das erinnert ja stark an das, was bei Nathan passiert, weil Nathan spürt ja auch ihre Berührungen. Auch Nathans Trouble kann Audrey irgendwie überwinden. James erzählt, dass als Lucy ihm damals geholfen hat, hatte sie irgendwie eine Verletzung an der Fußsohle davongetragen, eine Narbe. Und als Audrey in der finalen Szene sich ihren eigenen Fuß anschaut, sieht sie, sie hat dieselbe Narbe. Wir wissen ja schon, dass Troubles in den Familien vorkommen und möglicherweise vererbt werden. Und vielleicht wird ja auch die Fähigkeit, Troubles zu bekämpfen, zwischen Lucy und Audrey vererbt. Und diese Narbe ist so eine Art Nebenwirkung, eine andere Art der Ausprägung der Fähigkeit, vielleicht sogar ein Erkennungszeichen. Es gibt allerdings auch noch eine andere Erklärung, denn es könnte ja einfach sein, dass Lucy und Audrey dieselbe Person sind. Natürlich wird das zeitlich schwierig, denn das Ganze war ja vor ungefähr 27 Jahren und Audrey sieht ja genauso aus wie Lucy. Da muss also irgendwie noch die Zeit eine Rolle spielen. Da die Troubles nach ein paar Jahren verschwunden sind, könnte man jetzt spekulieren, ohne dass es dafür Anzeichen gibt, dass Lucy auch nach ein paar Jahren verschwunden ist, vielleicht einen Sprung in die Zukunft gemacht hat und jetzt als Audrey wieder die Troubles bekämpft. Warum sie allerdings jetzt eine andere Persönlichkeit hat und warum Audrey sich nicht daran erinnert, früher Lucy gewesen zu sein, sie hat das ja alles nur geschlossen aus den Ereignissen und aus den Informationen, die sie bekommen hat, das bleibt hier völlig offen. Und dann ist natürlich noch die Frage, wenn sie wirklich in die Zukunft geht, muss das hier irgendeiner machen. Das ist also ein Mastermind hinter der ganzen Geschichte. Als erstes fällt einem da natürlich Agent Howard ein, weil er ja Audrey überhaupt erst nach Haven geschickt hat und diesen Plan mit dem Chief ausgeheckt hat, dass Audrey da bleiben soll. Da stehen also wohl auch noch größere Enthüllungen an. Zu Frage 3, die Beziehungen untereinander zu den Troubles. Nathan und Duke scheinen so langsam Freunde zu werden. Und es deutet sich hier jetzt an, dass die Dreiergruppe Audrey, Nathan und Duke zusammenarbeitet. Und so wird es auch für den Rest der Serie im Wesentlichen sein, dass die drei die Hauptpersonen sind, die die Troubles bekämpfen. Mein Fazit. Die Idee mit der superschnellen Bewegung fand ich recht gut. Die Enthüllungen sind auch sehr interessant und der Cliffhanger lässt einiges erwarten. Dennoch fand ich die Folge recht langweilig zu schauen. Es gibt sehr viel emotionales Gerede untereinander und laufend weinen irgendwelche Personen. Das hat nicht wirklich Spaß gemacht. Kommen wir zum Finale der Staffel 1, Folge 13. In der ersten Szene sitzt Audrey gedankenverloren am Pier. Sie glaubt aufgrund der Narbe, sie und Lucy seien dieselbe Person. Kann sich aber nicht erklären, wie sie 1983 ebenfalls in Haven gewesen sein kann, gleich aussieht und nichts darüber weiß. Dann taucht ein neuer Trouble in Haven auf, Betondecken reißen auf und das erinnert an die erste Folge, denn dort gab es ja genau dieselbe Szene am Anfang. Es taucht ein Mann namens Max Hansen in Haven auf. Man vermutet, er sei der Trouble-Verursacher. Audrey vermutet sogar, er habe Colorado Kid getötet. Sie hat da irgendwie Informationen vom Chief bekommen. Sie konfrontiert Max in Dukes Restaurant damit. Er streitet alles ab. Die Kellnerin kippt ihm heißen Kaffee über den Arm, aber er spürt nichts. Und dann wird Audrey klar, weil Troubles ja in Familien gehäuft vorkommen und Max Hansen denselben Trouble hat wie Nathan. Die müssen irgendwie miteinander verwandt sein. Sie konfrontieren daraufhin den Chief damit. Er gesteht auch alles. Max sei Nathans leiblicher Vater und er, der Chief, habe ihn quasi nur adoptiert. Im Laufe der Folge stirbt aber Max Hansen. Duke findet das gut, denn Hansen hatte ein Tattoo am Unterarm. Es könnte also sein, dass er derjenige gewesen ist, der Duke töten wollte. Duke fühlt sich jetzt im ersten Moment sicher, aber Julia beraubt ihn dieses Gedankens, denn sie führt ihn auf einen kleinen Friedhof, Dutzende von Gräbern. Und auf jedem Grab sieht man dieses Tattoo-Symbol, ein kleines Labyrinth mit Vierecken. Es scheint also eine ganze Reihe von Leuten gegeben zu haben in Haven, die dieses Tattoo haben. Und dann legt der Gedanke nahe, dass es heute auch noch eine ganze Reihe geben wird. Duke ist also bei weitem noch nicht sicher. Es stellt sich heraus, dass der Chief Verursacher des Troubles war. Als er nämlich erfahren hat, dass Hansen freikommt und nach Haven, war ihm klar, der möchte natürlich seine Verwandten besuchen, denn er weiß natürlich, dass er einen Sohn hat. Diese Angst, Nathan zu verlieren, hat seinen Trouble dann ausgelöst. Warum der Trouble in der ersten Folge ausgelöst worden ist, das war mir jetzt nicht klar. Möglicherweise war es da die Angst davor, dass die Troubles jetzt wieder kommen. Das wäre also quasi so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Dann gestehen sich noch Nathan und Audrey ihre Geheimnisse voreinander. Nathan, dass er sich spüren kann und sie, dass sie glaubt, Lucy zu sein. Die finale Szene ist wiederum sehr gut. Kommt nämlich eine Frau, eine FBI-Agentin. Sie sucht Audrey Parker und stellt sich vor als Audrey Parker. Sie hält einen Ausweis hin und jetzt haben wir ein Problem. Es gibt es nämlich zwei Personen, die gleich heißen. Die Szene ist auch genauso gemacht wie die erste Szene. Als sie in ihre Tasche greifen will, um den Ausweis zu holen, ziehen alle drei gleichzeitig ihre Waffen. Der Dialog ist auch identisch, als sie etwas sagt wie Pull out another gun. Genau dasselbe hat Audrey auch in der Pilotfolge zu Nathan gesagt. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, wer ist diese Frau? Natürlich, Audrey Parker ist vielleicht kein so seltener Name. Es könnte zwei Personen geben im FBI, die dort arbeiten. Aber sie sucht ja aktiv nach unserer Audrey. Das heißt, sie hat irgendwie erfahren, dass Audrey Parker in Haven arbeitet. Vielleicht hat sie die Berichte gelesen, die Audrey an Howard geschickt hat. Und natürlich ist ihr dann aufgefallen, Moment, da ist jemand, der unter meinem Namen da ist. Ich gehe mal nachschauen. Ob sie jetzt einen offiziellen Auftrag hat vom FBI, weiß ich nicht. Denn Agent Howard weiß ja, dass Audrey da ist. Und er wird dann wahrscheinlich auch wissen, dass es eine zweite Audrey Parker gibt. Das lässt sich im Moment also nicht wirklich auseinanderdividieren. Fakt ist nur, es gibt zwei Personen, die behaupten, Audrey Parker zu sein. Und wenn sie dieselbe Person sind, dann muss eine ja lügen. Ich sehe bei beiden jetzt kein Motiv. Audrey Parker, die in Haven die Trouble bekämpft, hat ja nichts davon, dass sie einen falschen Namen verwendet. Sie macht auch in der ganzen Staffel nicht den Eindruck, als ob sie unter falscher Identität lebt. Dann ist sie vielleicht eine sehr gute Schauspielerin. Oder sie ist wirklich Audrey Parker. Und die neue Agentin, die kommt, hätte ja, wenn sie Audrey einfach nur finden will und irgendwie aus Haven entfernen, dann hätte sie auch einen anderen Namen wählen können. Insofern haben wir jetzt hier dieselbe Sachlage wie zwischen Lucy und Audrey. Und hier haben wir jetzt zwei Personen, die behaupten, denselben Namen zu haben, aber unterschiedlich aussehen. Das ist jetzt ein guter Cliffhanger. Dann kann man sich jetzt überlegen, wie geht es in der zweiten Staffel weiter. Mein Fazit. Die Schlussenthüllung und der Cliffhanger war super. Das hatte ich nicht erwartet. Das macht Lust auf mehr. Die Geschichte mit Nathan, dass er adoptiert ist und einen anderen leiblichen Vater hat, fand ich jetzt etwas konstruiert. Mir ist auch nicht klar, was das jetzt für die Zukunft bedeutet ob das noch etwas bedeutet oder ob das Charakterbuilding ist. Ich hätte diesen Twist auf jeden Fall nicht gebraucht. Max Hansen selbst war ein sehr unsympathischer Charakter, fast schon psychopathisch. Er ist ja gestorben, aber in Haven soll man nie sicher sein. Vielleicht gibt es ja auch einen Trouble, der Tote zum Leben erwecken kann. Negativ an der Folge ist allerdings, dass die Hälfte der Episode aus Leuten besteht, die sich gegenseitig streiten. Und Audrey hat auch eine sehr lange Down-Phase, was gar nicht zu ihrer Charakterisierung passt. Das ist auch keine Audrey, die ich persönlich jetzt sehen will. Insgesamt muss ich sagen, trotz des wirklich guten Endes, eine Folge, die ich als sehr unangenehm zu sehen empfand und auch höchstwahrscheinlich so schnell nicht nochmal schauen werde. Und damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch mich zu verabschieden. Einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.